Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Was die AfD es schaffen könnte, Deutschland wieder zur Großmacht in Europa und darüber hinaus zu machen und so. Da gab es kurz ein und dann gab es jubelnden Applaus. All diese Dinge passieren vor unseren Augen, sehenden Maßes. Und trotzdem sagt die CDU in Thüringen, ja Mensch, da holen wir uns mal die Mehrheit mit denen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus. Ich weiß, ihr habt in den letzten 3 Wochen das Gefühl, dass ich so eine gewisse Grauseligkeitsreihe gestartet habe, indem ich immer und immer wieder über die AfD spreche, über die Politik in Deutschland, über das Lebensgefühl in diesem Land, das sich nicht nur für Minderheiten gerade ändert. Und in der letzten Woche ist etwas passiert im Bundesland Thüringen. Dort wurde ein Gesetz auf Landesebene mit Hilfe der AfD durchgesetzt. Über dieses Gesetz möchte ich heute nicht sprechen. Meine Gesprächspartnerin Ann-Kathrin Müller ist Redakteurin für den Spiegel. Sie ist Spezialistin oder sie kennt sich gut aus mit der AfD, mit Desinformation. Das ist so ihr Spezialgebiet, über das sie schreibt. Und sie hat einen Kommentar auch auf Spiegel Online geschrieben, und zwar über diese Brandmauer. Ich möchte heute mit ihr, schön, dass du da bist, über diese Brandmauer sprechen und würde gerne wissen wollen, warum ist die wichtig? Warum muss man für die kämpfen? Und wenn man mal auf Twitter guckt, ist die gar nicht so wichtig, denn da sagen sehr viele Leute, die Brandmauer ist doch Quatsch, das ist irgendwie unnötiger Mist, das ist irgendwie so ein linksgrün versiffter Begriff, der benutzt wird, um irgendwie eine demokratisch gewählte Partei aus dem politischen Alltagsleben in Deutschland zu entfernen. Also, vielen Dank, dass du da bist und mit mir darüber sprichst. An einem Sonntag.
Ja, hi.
Genau, erste Frage für dich. Was hat dich dazu bewegt, diesen Kommentar zur Brandmauer zu schreiben? Also warum hattest du das Gefühl, als Journalistin machst du jetzt einen Kommentar, also ein Meinungsstück zur Brandmauer?
Ja, also es ist ja einfach meine Aufgabe, die AfD zu beobachten sozusagen und mitzubekommen, was sie macht und auch wie die anderen Parteien mit ihr umgehen. Das gehört dann irgendwie mit dazu, denn die AfD ist ja keine normale Partei. Und als dann klar war, dass die CDU wirklich diesen Schritt geht und auch die FDP, denn es war angekündigt von der AfD, dass sie dann so mit abstimmen würde, hat es mich schon beunruhigt auf eine Art und Weise. Denn das ist tatsächlich, und ich weiß, dieses Wort ist in den letzten Jahren auch schon ganz viel gefallen. Und man denkt ja, welcher Damm soll denn da noch brechen und welche Brandmauer ist denn da überhaupt noch da? Aber es ist trotzdem ein Stück weiter hin zur Normalisierung der AfD. Und das ist schon ein Problem, denn die AfD kann jetzt das erste Mal wirklich mit Fug und Recht sagen, wir haben etwas mitbestimmt, was finanzielle Konsequenzen für bestimmte Bürgerinnen und Bürger hat. Also es gab schon mal ein Gesetz, das sie mit beschlossen haben. Das war von der FDP eingebracht. Da ging es um Spielhallen. Das habe ich auch kritisiert, aber das ist trotzdem noch nicht so ein großes Ding wie das, was jetzt da diese Woche passiert ist. Und bei uns ist es eben auch Usus, dass wir zwischendurch mal ein Meinungsstück schreiben, das sich dann eben abhebt von den anderen Artikeln und ja.
Und du hast ganz am Anfang gesagt, dass die AfD keine normale Partei ist. In Thüringen würden dir jetzt 30% der Wähler widersprechen und sagen, das ist die normalste Partei der Welt. Warum ist das für dich keine normale Partei aus journalistischer Perspektive?
Naja, also jetzt wird es sicherlich auch wieder einige geben, die dann sagen, die ist eine Aktivistin, aber ich sehe das anders. Also wenn überhaupt, dann bin ich Aktivistin für das Grundgesetz und für die Demokratie. Es ist nun mal so, dass die AfD eben das System vom Kopf auf die Füße stellen will, wie sie das immer so sagt, was eben ein komplettes Herumdrehen bedeutet, wenn man dieses Bild mal übersetzt. Und dass sie eben daran arbeitet, die Demokratie oder das Vertrauen in die Demokratie zu zerstören. Das sieht man an ganz vielen verschiedenen Dingen. Das sieht man eben daran, dass sie eine Politik der Ausgrenzung macht, dass sie eben die Menschenwürde nicht hochhält, die nun mal unser erster Grundgesetzartikel ist. Man sieht es daran, dass sie nicht viel von der Meinungsfreiheit hält, dass sie nicht viel von der Pressefreiheit hält, an all diesen verschiedenen Punkten. Man sieht es daran, dass wenn sie kann, sie sich immer direkt dafür einsetzt, bestimmte Kulturprojekte oder auch Demokratieförderprojekte zu beschneiden. Also das Deutschland, was die AfD haben möchte, wäre ein sehr anderes Deutschland zu heute. Und ich sehe auch mit Erschrecken, dass immer mehr Leute, das zumindest laut Umfragen, das muss man ja auch nochmal dazu sagen, gut fänden, wenn sich das so ändert. Meistens Leute, die von diesen Veränderungen nicht wirklich betroffen wären, sondern die eben relativ weiß, relativ männlich sonstiges sind und davon profitieren würden, vielleicht in Teilen, obwohl man auch sagen muss, dass es sehr viele Widersprüche in den AfD-Programmen gibt und dass die AfD-Politik dieses Land auch in eine Wirtschaftskrise stürzen würde und Ähnliches. Aber insofern ist es eben keine normale Partei, über die wir hier reden, sondern eine in großen Teilen rechtsextreme.
Wie erklärst du dir das? Also ich meine, wir beide als Journalisten haben nicht aktivistisch, ich betone das an dieser Stelle auch nochmal, versucht mit unserer Arbeit über diese Partei aufzuklären. Wir haben beide Artikel geschrieben, wir haben beide Berichte gezeigt, in denen deutlich wird, wie menschenfeindlich auch diese Partei ist. Wie erklärst du dir das, dass das einfach nicht ankommt, gefühlt und die Umfragewerte immer weiter steigen und eben diese Brandmauer, also auch auf politischer Ebene, immer egaler wird?
Ich glaube schon, dass es ankommt. Ich glaube, dass die Leute sehr genau wissen, was sie tun, wenn sie sagen, sie wollen die AfD wählen. Ich glaube, dass es auf eine Art und Weise gewünscht ist. Ich würde überhaupt nicht den Leuten ständig unterstellen, dass sie das unwissentlich tun oder dass sie zu dumm seien, irgendetwas zu verstehen oder dass sie auch nicht wüssten, was die Folgen von AfD-Politik sind. Ich glaube absolut, dass die Menschen wissen, was sie tun. Ich glaube, dass sie Lust darauf haben, sozusagen so egoistisch zu sein auf eine Art und Weise. Also es geht wirklich, und ich bin wirklich viel bei AfD-Veranstaltungen und versuche da mit Menschen ins Gespräch zu kommen, was gar nicht immer so einfach ist. Aber wenn ich es schaffe, dann geht es wirklich ganz viel ums Ich. Ich will jetzt aber nicht mehr. Die kriegen so viel Ich. Also es ist immer ein Wir gegen die oder ein Ich gegen die und ein Gefühl, der sozusagen sich etwas zurückholen wollen. Deswegen dieses Deutschland aber normal war eine Weichspülungskampagne der AfD, aber auch eine, die ein Gefühl getroffen hat auf eine Art und Weise. Nur dass dieses Normal ehrlicherweise auch so nie existierte, was die AfD da propagiert. Und ich glaube, dass sozusagen Aufklärung wichtig ist. Also es gibt auch so einen neuen Trend bei AfDlern, die schreiben jetzt zum Beispiel immer unter meine Tweets, obwohl ich Twitter wirklich nicht mehr als irgendwie Meinungsbild Deutschlands sehen würde. Das ist einfach kaputt.
Es ist sehr rechts. Man muss es ganz ehrlich sagen.
Es ist sehr rechts. Und es ist
irrsinnig nach rechts
ein
gerückt.
Sehr kleiner Teil auch. Es waren eh immer nur irgendwie, ich glaube, 4% der Deutschen da und jetzt sind sozusagen auch noch nur noch der rechte Teil sozusagen ist fast übrig geblieben. Und dennoch ist es interessanter zu sehen, wie eben die Reaktionen sind. Und da steht jetzt dann ständig, ja, Sie sind ja die beste Wahlkampfhelferin der AfD. Und danke für diese Werbung oder wie auch immer, egal welchen Skandal oder welche Sätze man irgendwie aus der AfD offenlegt. Und das ist natürlich ein Versuch, mir zu sagen, naja, hör bloß auf zu schreiben so. Also ich nehme das nicht ernst, ich finde Aufklärung ist weiter wichtig. Und kritische Berichterstattung. Ich habe auch grundsätzlich das Gefühl, dass das schon in bestimmten Gruppen fruchtet und dass die aber sich dann eben trotzdem drüber hinwegsetzen. Das ist so ein bisschen, was ich grundsätzlich verstehe, um auch mal das andere sozusagen zu betonen. Ich verstehe, dass Leute verunsichert sind. Ich verstehe, dass Leute müde sind von Krisen. Ich verstehe das alles. Wir hatten irgendwie Corona. Wir hatten schon davor irgendwie andere Krisen, Finanzkrise, weiß ich nicht was. Dann hatten wir Corona, dann haben wir den Krieg, dann hatten wir eine mögliche Energiekrise, die Gott sei Dank nicht ganz so schlimm war wie befürchtet, aber wir haben Inflation. Es ist alles super viel. Jetzt kommt wieder eine Corona-Welle. Darüber will man schon gar nicht mehr reden. Das verstehe ich alles. Mein Verständnis hört halt auf, wenn man sagt, okay, ich wähle einen großen Teil eine rechtsextreme Partei, nur weil ich jetzt sage, ich habe irgendwie keine Lust mehr, mir sagen zu lassen, wie schlimm gerade alles ist und dass man nicht so richtig viel machen kann. Aber das, was man machen kann, überfordert mich dann auch auf eine Art und Weise. Aber ich verstehe die Verunsicherung. Und dann kommen wir an den nächsten Punkt, warum hat das alles nicht gefruchtet, so wie du es, glaube ich, formuliert hast, dass leider Teile der Mitte in eine Form von Auseinandersetzung gegangen sind und eine Form von Diskurs, die halt schadet. Also wenn man sich anguckt, wie Teile, ich sage bewusst Teile der CDU oder Teile der FDP inzwischen reden, dann haben wir da ein Problem. Denn was das schafft, ist, rechtsextreme Positionen an sich existieren immer. Die werden aber dann mächtig und groß, wenn sie in Teilen, in der Sprache oder in den Themen aufgegriffen werden. Und wenn sozusagen das nicht eben diese Brandmauer, von der wir sprachen, gibt, die eine klare Abgrenzung schafft. Und da ist es tatsächlich so, dass sich die CDU und auch Teile der FDP in den letzten Jahren einfach verändert haben. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem.
Wenn wir beide, also ich klammere mich auch so persönlich so ein bisschen an diesen Begriff der Brandmauer, aber wenn man zum Beispiel mit Personen spricht wie Max Czollek, der dann eben sagt, der auch Gast hier in diesem Podcast schon war, der dann eben sagt, ja, das überrascht ihn überhaupt nicht, diese Umfragen, es überrascht ihn überhaupt nicht, dass Aiwanger solche Pamphlete schreiben kann und dass die Reaktion geringer ausfällt, als hätte er mit Meilen Flüge gebucht, die er eigentlich für den Bundestag, für den Landtag hätte benutzen sollen, weil er sagt, eben Deutschland war schon immer rechtsradikal, rechtes Gedankengut hat in diesem Land immer Platz gefunden. Es kommt jetzt, wird jetzt nur wieder sichtbarer. Welche Rolle spielt dann eine Brandmauer? Also die hat ja dann überhaupt gar keinen Zweck.
Also die Frage ist auch, also genau, grundsätzlich würde man erstmal sagen, eine Brandmauer ist dafür da, dass jetzt so im Real Life sozusagen, dass ein Feuer nicht überschwappen kann von einem Haus auf das andere. Und ehrlicherweise sogar Rauch ist, also das Konzept einer Brandmauer ist auch, dass Rauch nicht mal rüberkommt, also sozusagen die kleineren Ausläufer, sage ich jetzt mal, die auch Menschen verletzen, also Rauch kann ja auch Menschen verletzen, aber es brennt halt noch nicht alles nieder. Und in der politischen Debatte ist es eben so, dass diese Brandmauer dafür sorgen soll, dass sozusagen rechts innerhalb des demokratischen Diskurs noch drin sein kann, aber rechtsextrem draußen ist, damit eben nicht die Demokratie anfackelt, damit eben nicht alles niederbrennt, was wir an demokratischen Werten aufgebaut haben. Und ich bin mit voll dabei zu sagen, war die Brandmauer wirklich immer komplett da zum Abriegeln? Gab es die immer? Ehrlicherweise gab es sie in Kommunen schon lange nicht. Es gab sie auch zu Zeiten der Republikaner nicht immer. Es gab sie auch zu Zeiten der DVDU nicht immer, der NPD nicht immer. Aber zumindest in den letzten Jahren, jetzt der Umgang mit der AfD, es wurden eben nicht Gesetze gemeinsam mit ihr beschlossen. Man hatte den Kemmerich-Moment, man hatte ganz viele Momente, man hatte vor allen Dingen in Kommunen leider Zusammenarbeit, die eben auch zur Normalisierung beigetragen haben. Und es ist ehrlicherweise auch ein ganz interessanter Zusammenhang und sicher kein Zufall. Da, wo der erste Landrat und der erste Bürgermeister der AfD gewählt wurden, das sind die beiden Wahlkreise, Landkreise, wo eben CDUler schon vor Jahren gesagt haben, ach, wollen wir die AfD wirklich so ausgrenzen? Also wo sozusagen CDUler, die man als demokratisch ansieht und die sozusagen so gelesen werden, sage ich jetzt mal so doof, sagen, ach, so schlimm. Also ja, der Höcke, der ist irgendwie Nazi, aber so. Wenn man sieht, dass Björn Höcke eben irgendwann mal ein Parteiausschlussverfahren bekommen sollte, das aber dann nicht gemacht wurde und er seine Macht immer weiter ausbauen konnte in der AfD. Das heißt, alle, die da noch drin sind in dieser Partei, natürlich ihm, der immer so als Galionsfigur gesehen wird, sozusagen beistehen. Und da sieht man eben, dass die Brandmauer sozusagen auch sehr strategisch eingesetzt werden kann von manchen Politikerinnen und Politikern. Und man sieht eben auch, dass, also ich würde zum Beispiel behaupten, der Fall Hubert Aiwanger wäre vor 3 Jahren noch ganz anders ausgegangen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Bin ich auch der festen Überzeugung.
Denn wir sehen einfach in den letzten Jahren, dass diese stückweise Verschiebung, das ist ja auch ganz geschickt, es ist eben nicht die NPD, die sich direkt hinstellt mit irgendwie einer Form von Uniformierung auf irgendeine Art und Weise, mit irgendwelchen Fackelmärschen und Co., die irgendwie sofort sagt, hier sind wir und wir wollen jetzt, dass ihr das und das macht. Sondern wir haben hier eine Partei, die als Eurokritiker mit Professoren, mit bürgerlichem Antlitz gestartet sind, viel auch so betrachtet wurden, die maximal rechtspopulistisch genannt wurden am Anfang und die dann nach und nach sich entwickelt haben. Die sich aber jetzt hinstellen und sagen, wir sind die spannendste Rechtspartei Europas, weil wir geben uns kein Feigenblatt mehr. Wir zeigen uns, wer wir sind und wir stehen dazu und wir wollen das. Und alle, die es anders sehen, die sind aus der Partei raus oder sind still. Und dann haben wir eben übrig sozusagen eine Partei, die über Jahre den Diskurs verschoben hat und die eben diese ganzen Sachen, die Aiwanger jetzt genutzt hat für sich. Schmutzkampagne, ist so lange her. Das haben wir alles schon gesehen bei anderen AfD-Fällen. Und das ist eingesickert so ein bisschen in die Gesellschaft, dass man irgendwie sagt, ja, stimmt doch irgendwie. Und warum eigentlich? Und diese Medien, also irgendwie, die haben doch auch eine Agenda und so. All diese kleinen Punkte, jeder für sich, gar nicht so schlimm sozusagen, aber alles zusammengenommen sorgt eben dafür, dass selbst ein antisemitisches Flugblatt heutzutage nicht dazu führt, okay, muss weg. Oder, keine Ahnung, wenn man alles zusammennimmt, dann noch mit möglichem Hitlerbärtchen und irgendwie angeblichen Hitlergrüßen und irgendwie sonstigen Sprüchen, komischen Witzen und so weiter. All das, was dann ausgegraben wurde, nicht reicht. So, ich persönlich finde auch, wenn Hubert Aiwanger sich hingestellt hätte und gesagt hätte, okay, ich war wirklich ein hirnverbrannter Rechtsextremer in dem Alter. Ich habe leider diese Sachen gedacht. Ich habe mich davon aber meilenweit entfernt. Ich weiß, dass das ein Fehler war. Es tut mir leid, wenn ich damit heute noch Gefühle verletze oder dass ich damit heute Gefühle verletze. Das wäre eine richtige Entschuldigung. Nicht wenn, sondern das. Nicht so, wie er sich auch wieder entschuldigt hat. Und dann sagen würde, okay, und ich stifte jetzt noch dies und jenes an die Gedenkstätte. Wäre das für mein Verständnis in Ordnung gewesen. Aber das hat er ja nicht mal gemacht. Und da sieht man eben, dass sich wirklich was verschoben hat in Deutschland.
Wie erklärst du dir das Selbstbewusstsein der FDP und der CDU auf Landesebene und aber auch auf Bundesebene, dass ihnen schon nichts passieren wird, wenn sie mit der AfD zusammenarbeiten? Also das, woher nehmen die diesen Mut auch zu sagen, wir machen das jetzt einfach mal?
Also wenn sie das wirklich glauben sollten, dann wäre das die größte politische Dummheit.
Müssen sie ja, sonst würden sie ja nicht mit denen arbeiten.
Ja, vielleicht. Dann hören sie der AfD nicht richtig zu. Also wenn man sich die Reden und nicht nur das, was dann sozusagen meistens als der schlimmste Satz rausgegriffen wird, sondern komplett anhört, dann gab es eine Zeit, wo die AfD, also sozusagen, es geht immer gegen die Grünen, aber eher als Lebensmodell und dann auch gegen die einzelnen Politikerinnen vor allen Dingen und Politiker. Und dann geht es aber im Kern auch vor allen Dingen gegen die FDP und die CDU. Die CDU als schon linkstotalitär, als irgendwie Steigbügelhalter des Ökofaschismus, all diese Sachen fallen. Das heißt, natürlich ist es das Endziel der AfD, dann alleine übrig zu bleiben. Also sie sagt ja den ganzen Tag nichts anderes, außer wir sind die Einzigen, die hier was retten können. Alle anderen Parteien machen Theater, sind irre. All diese Worte fallen von
Idioten,
Alice Weidel, von Tino Chrupalla, von wem auch immer. Ja, also muss man nicht nur Björn Höcke zuhören, da kann man auch allen anderen zuhören. Und das ist ja auch Teil, warum rechtsextrem als Definition sehr gut passt, dann eben für einen großen Teil dieser Partei. Weil eben dieses Erklären von wir sind die Einzigen, die euch retten können, die den Untergang des Landes noch aufhalten, das ist ja Teil des Rechtsextremen. Also wir gegen die und wir sind die Einzigen, die Schutzpatronen sozusagen. Und alle anderen Parteien machen alles schlimm. Deswegen kann man dann mal Verständnis äußern für den Hubert Aiwanger, aber grundsätzlich sind die Freien Wähler natürlich auch Teil dessen, weil die helfen ja dem Söder und so. Also dieses Ganze, es spielt egal, in welche Äußerung spielt es rein. Und ich verstehe das wirklich, also ich verstehe vielerlei da nicht. Ich hätte auch wirklich gerne, dass mir jemand aus der CDU zum Beispiel mal erklärt, was die Taktik sein soll. Ja, also auch an dem, wenn dann Friedrich Merz von der Alternative für mit Substanz redet, wenn dieses Ganze, kann man jetzt mit denen kommunal zusammenarbeiten oder nicht und so. Ich verstehe es wirklich nicht, denn es ist sehr einfach, es ist durch Studien bewiesen und es ist auch total logisch, wenn man sozusagen das Original kopiert. Also wenn man eine ähnliche Aussage trifft für die AfD, dann sagen die Leute doch, Moment mal, aber das sagt die AfD doch schon seit 3 Jahren oder seit 5 Jahren oder schon immer. dann wäre ich doch die, dann hatten die ja doch recht. Dann sagt man doch nicht, ach, ich nehme jetzt die abgeschwächte Reform, sondern dann nimmt man ja das Original, wenn man dieser These anhängt. Also ich verstehe es auch leider nicht.
Würdest du sagen, dass Aiwanger, Thüringen, Friedrich Merz, aber auch Söder Symptome der verschwindenden Brandmauer sind? Also dass der Rauch jetzt doch langsam durchkommt? Oder sagst du, diese Brandmauer, die steht?
Nein, die steht nicht. Ich glaube, das Letzte, was wir noch haben, sind so ein paar Feuerlöscher, die im Raum stehen, so habe ich es, glaube ich, auch geschrieben, für eine richtige Koalition. Aber ich weiß nicht, ob die nach den Landtagswahlen noch steht. Ich hätte es bis vor ein paar Monaten noch gesagt, dass ich auch nicht mir vorstellen kann, dass 2024 da eine Koalition entsteht. Vielleicht ist es auch am Ende nur eine Tolerierung einer Minderheitenregierung sozusagen. Aber die Brandmauer, die gibt es nur noch in Teilen der CDU. So, da gibt es ja auch Gegenwind. Es gibt ja auch Gegenwind für Friedrich Merz' Aussagen. Es gibt Gegenwind jetzt zu der Entscheidung in Thüringen. Da gibt es mächtige Menschen in der CDU, die sagen, so geht es nicht. So hätten wir es nicht entscheiden sollen. Und die CDU-Zentrale soll da mehr gegenreden. Aber auch da, also was ist die Konsequenz? Ja, also deswegen die Brandmauer, also der Rauch kommt drüber. Das ja. Feuer sozusagen, wenn man jetzt mal das Endgame nimmt, das wäre eine Koalition, da ist sie noch da, aber wie lange noch?
Ich habe in den letzten Tagen mit mehreren Kolleginnen und Kollegen aus unserer Branche, Journalisten und Journalistinnen gesprochen und einige haben zu mir gesagt, Thilo, du bist zu alarmistisch. Also ich habe eine Kolumne auch für die Berliner Zeitung geschrieben, dass mich das alles sehr besorgt, was ich gerade beobachte und dass es mir so ein bisschen auch leider vorkommt, wie das, was ich im Geschichtsunterricht hatte. Also diese Mechanismen sind ähnliche, das Verschieben der Sprache, das Verrohen auch der Sprache, das jetzt nicht nur noch im theoretischen Diskurs stattfindet, sondern wirklich sichtbar in den Medien stattfindet. Also wenn Alice Weidel in ihren Sommerinterviews so redet, wie sie redet, ist es eine absolut verrohte Sprache. Jedenfalls, mir wurde gesagt, ich sei zu alarmistisch, man müsse doch der deutschen Demokratie vertrauen. Und die ist doch stabil, die steht auf beiden Beinen. Steht sie das? Du als Beobachterin, die noch genauer hinguckt als ich?
Also, Stand jetzt steht sie noch, aber sie ist, also wir nennen uns ja auch wehrhafte Demokratie. Ich würde sagen, die Wehrhaftigkeit ist schon etwas eingeschränkt. Denn sie ist relativ langsam, was sozusagen in einem Rechtsstaat normal ist, was aber gerade nicht hilft, denn durch die vielen Faktoren, die wir eben schon hatten, die Krisen, auch Social Media zum Beispiel und anderes, geht es jetzt eben gerade sehr schnell, dass sich Dinge entwickeln. Also man kann die Umfragewerte, die man, wie gesagt, ein bisschen vor sich beobachten sollte, aber trotzdem, wenn man sie beobachtet, gibt es ja trotzdem substanziellen Zuwachs. Es wird ja auch immer der Fehler gemacht, also alle denken, okay, seit 2-3 Monaten geht es irgendwie ab. Nee, also wann fing es an, dass die AfD stieg? Sie stieg ab letztem Herbst. Was ist letztes oder Spätsommer? Was ist da passiert? Da war die Debatte über Energiekrise und wir müssen alle frieren im Winter, wenn der Habeck das jetzt nicht hinkriegt oder die Ampel oder wer auch immer. Und da gab es eben Verunsicherung, da gab es die ganzen Demos, die eben zwar gar nicht immer größer wurden, aber trotzdem da waren und sehr sichtbar waren und die eben diese Emotionen manifestiert hatten, so okay, in Deutschland geht es nicht mehr aufwärts, es geht nur noch abwärts. Und es sind interessanterweise auch gar nicht immer die Menschen, denen es wirklich schlecht geht, die zur AfD tendieren, sondern die fürchten, dass es ihnen schlecht gehen könnte. Also die, denen es noch relativ gut geht, die aber einen Abstieg befürchten, die zieht es quasi zur AfD hin oder die gehen aktiv zur AfD hin, um es besser zu formulieren. Da sieht man eben, dass da was ins Rutschen kommt und bei einer Rutschbewegung muss man ja eigentlich auch schnell gegen agieren und da ist eben das Problem, dass dann eine wehrhafte Demokratie recht langsam ist. Also zum Beispiel fand ich, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz immer ziemlich vorsichtig war in seiner Einschätzung der AfD, viele Jahre lang. Das hat sich geändert. Es gab dann ja auch noch irgendwann mal einen Hans-Georg Maaßen, der das nicht als seine Aufgabe betrachtete, da irgendwie die AfD richtig in den Fokus zu nehmen. Das hat sich geändert, aber jetzt muss man wieder auf ein Gerichtsurteil warten, was auch grundsätzlich richtig ist. Ich will überhaupt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie gegen den Rechtsstaat irgendwie... Aber wenn eben schnelle Bewegung da ist, muss man eigentlich auch schnell gegen agieren. Und das fällt gerade sehr schwer. Und ich war in Magdeburg bei diesem Europaparteitag der AfD und das war für mich der bislang besorgniserregendste, weil zumindest gab es bei den anderen davor zwar auch rassistische Reden oder rechtsextreme Elemente, aber es gab Widerrede auch oder zumindest nicht so lauten Applaus oder. Und diesmal konnte man wirklich jedes rechtsextreme Narrativ auf der Bühne sagen und es gab nur Applaus. Da war ein Gastredner, der hat geredet davon, dass die AfD es schaffen könnte, Deutschland wieder zur Großmacht in Europa und darüber hinaus zu machen und so. Da gab es kurz ein und dann gab es jubelnden Applaus. All diese Dinge passieren vor unseren Augen, sehenden Maßes, und trotzdem sagt die CDU in Thüringen, ja Mensch, da holen wir uns mal die Mehrheit mit denen. Und das sind so Sachen, da ist halt die Frage, warum da dann eben im Zweifel nicht mehr passiert, auch eben aus dem Konrad-Adenauer-Haus oder so, also der Parteizentrale. Auch wenn ich die Gefahr sehe, weil da, auch das, da hat sich das Narrativ total verbreitet, diese Dieter in Berlin sollen uns nicht sagen, was wir zu tun haben. Gibt es sehr verbreitet überall, aber auch gerade und im Osten. Und deswegen ist es gar nicht so einfach. Das hat ja Annegret Kramp-Karrenbauer schon erleben dürfen. Das hat sich nur noch verstärkt. Aber einfach nur nichts tun ist auf jeden Fall nicht die Reaktion. Insofern finde ich Alarmismus, um zu deinem Ursprung zurückzukommen, schon
wurde
berechtigt.
Wurde mir vorgeworfen.
Nein, ich finde, was wir nicht machen dürfen, ist so panisch schon den Untergang sozusagen als ich finde, wir können noch was tun und so der Alarmismus vielleicht in dem Sinne, wir sollten dann jetzt auch mal was tun. Also ich würde jetzt nicht in Panik verfallen. Ich finde aber schon, dass es eine gewisse Lethargie gerade gibt und die finde ich auch schwierig.
Diese Lethargie, habe ich das Gefühl, ist tatsächlich auch schon länger, wenn man so überlegt. Man hat auch immer das Gefühl, dass der Widerstand, der geleistet wird, oft von Kleinstgruppen geleistet wird. Also ich war auch auf zahlreichen rechten Demos und eigentlich wünscht man sich, und auch während der Corona-Pandemie, eigentlich wünscht man sich ja, dass dort die Leute, die zum Beispiel auf Klimaproteste gehen, also die große Anzahl an normalen, jungen Mittelstandskindern und Mittelstandseltern, dass die auch auf den Gegenprotesten zu sehen ist. Aber auf den Gegenprotesten sind meist eigentlich kleinste Gruppen linker Organisationen, die dann trillern und sich dagegen stellen. Aber dieser Mut, sich gegen Rechts- und Rechtsextremismus zu stellen, ist so klein geworden. Liegt es daran, dass wir dieser wehrhaften Demokratie zu sehr vertrauen? Liegt es daran, dass wir zu sehr daran glauben, das, was du jetzt eigentlich schon gesagt hast, die Brandmauer ist jetzt schon weg, da wir haben noch ein paar Feuerlöscher, das ist eigentlich alles ganz schön wackelig, weil wir in der Schule ja auch gelernt haben, nie wieder, das wird nie wieder passieren, wir müssen uns keine Sorgen machen. Also vertrauen wir zu sehr auf das, was wir gelernt haben über seit 1945 oder sagen wir 48?
Ich habe eher das Gefühl, dass es eine Form von Überforderung ist. Es gibt gerade zu viele Konflikte, für die man sich einsetzen könnte und die einem wichtig sind, also dass man dann eben, also es gibt viel die Haltung so, okay, die Klimakrise wird uns eh sonst alle umbringen, wenn wir dagegen nichts machen, also machen wir das. Mit der wenigen Zeit, die man hat, Freizeit wie auch immer, die verbringt man dann eben, keine Ahnung, als Parents for Future oder als Fridays for Future oder wo auch immer. Und dass man eben nicht sieht, dass das sozusagen parallel ist. Also dass man eben auf eine Art und Weise gleichzeitig gegen sozusagen Faschismus, gegen Klimakrise, gegen sexualisierte Gewalt, wie auch immer, einbringen sollte. Und dass das eben, also es ist ja grundsätzlich gut, wenn Leute sich dafür einsetzen, dass eben gegen die Klimakrise mehr gemacht wird. Nur wenn in den nächsten Jahren dann eben eine extrem rechte Regierung in Deutschland was zu sagen hat, dann werden eh alle Klimaschutzmaßnahmen erstmal eingestampft und dann haben wir noch ein viel drängeres Problem. Deswegen ist vielleicht auch wichtig als Teil des, also die du gerade erwähnt hast sozusagen, dass die sich auch dagegen einbringen. Ich habe aber das Gefühl, dass das grundsätzlich passiert. Vielleicht nicht, dass die dann alle bei den Demos auftauchen, aber dass sie das Thema schon sehen. Ich kann auch verstehen, also ich meine, die Leute haben ja auch nicht unendlich Zeit. Die können ja jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt irgendwie zu 4 verschiedenen Demos die Woche. So. Insofern verstehe ich eine gewisse Zersplitterung. Aber die Sorge sozusagen, also ich glaube, das durchzudenken, was passieren würde, wenn die AfD regiert, und zwar nicht im Sinne der AfD, dann passiert das und das und das, sondern was könnte das für Konsequenzen haben, wäre ganz sinnvoll. Andererseits verstehe ich auch, und auch das ist ja ein Erfolg in Anführungszeichen der AfD, der politische Diskurs und auch die Bedrohungslage haben sich ja einfach verändert und verschärft. Also wenn du sagst, fehlt den Leuten den Mut, ich kann schon auch verstehen, wenn Leute, die vielleicht ihre Kinder mitnehmen wollen zur Demo, weil sie es sonst gar nicht schaffen, dass die sich jetzt vielleicht nicht irgendwie zum Gegenprotest bei einer AfD-Veranstaltung stellen, weil sie werden da irgendwie abgefilmt und im Zweifel kriegen sie irgendwie, gerade wenn sie in einer kleinen Kommune wohnen, irgendwie zu Hause Besuch. Und das ist schlimm, dass es überhaupt so weit gekommen ist, ne? Also ich meine, Bedrohungen erleben eben nicht nur Politikerinnen und Politiker oder Journalistinnen und Journalisten. Das ist einfach ein relevanter Teil und auch deswegen ist es so fatal, wenn dann eben die Brandmauer nicht steht, weil man eben dem demokratischen Diskurs insgesamt schadet.
Wie berichten wir beide weiter in Zukunft über die AfD? Also ich habe zum Beispiel in der Vergangenheit immer versucht zu vermeiden, ganz konkret die Zitate zu wiederholen, weil das ist ja letztendlich auch gewünscht, dass man eben das und dieses und jenes immer wieder sagt, damit es auch sich verbreitet. Aber wie macht man es denn nun richtig? Ich bin so richtig unsicher. Also so, weil ich, wenn ich Recherchen vorbereite, denke ich so, krass, darüber will ich nicht berichten, weil ich es auch nicht multiplizieren möchte, weil es ja dann doch vielleicht noch jemanden erreicht. Darüber will ich nicht schreiben, darüber will ich keinen Podcast machen, aber Was ist dein Vorschlag da oder wie gehst du das an?
Also ich würde sagen, relevante Zitate kann man ruhig wiederholen im Sinne von relevant eben nicht nur deren Narrativ, sondern was eben etwas aussagt, wenn man es einordnet. Also wenn eben irgendein Funktionär sagt, so wie ich glaube es war Alice Weidel letztens irgendwie so, wir werden nur von Irren regiert, dann kann man das schon mal zitieren, um zu sagen, okay, übrigens... Das sagt hier die Vorsitzende, die sagt das über alle anderen Politiker, die sind laut ihr alle psychisch krank und sie will damit erreichen, dass die Leute Zweifel haben und kein Vertrauen mehr. Und übrigens ist es auch Teil, wenn man sich Rechtsextremismus-Definitionen anguckt, wo das eben mit reinspielt. So. Wenn diese Einordnung stattfindet, finde ich das okay. Ich finde auch grundsätzlich, also warum eigentlich verunsichern lassen? Lasst uns doch einfach unseren Job weitermachen. Unser Job ist es, und zwar egal bei welcher Partei, Informationen zu filtern, was ist relevant und dann einzuordnen, zu kontextualisieren. Also wo wurde das gesagt, warum wurde das gesagt, was wird damit bezweckt. Das sollten wir bei allen Parteien tun. Das sollten wir erst recht oder sozusagen unbedingt bei der AfD tun, weil sie eben versucht, unser aller Leben zu verändern und eben die Demokratie dabei zu beschädigen. Und deswegen ist es sozusagen da besonders relevant und auch wichtig, da eben dann eben mal nicht so schnell eine Eilmeldung oder irgendwas rauszuhauen, wo einfach nur der Inhalt steht, sondern immer den Kontext mitzudenken. Und ansonsten, ja, es ist wichtig, glaube ich, jetzt auch denen, die direkt betroffen sind von AfD-Kontakten, Politik, wie auch immer, auch irgendwie eine Form von... ja, Plattform zu geben, denn was man nicht vergessen darf, ist, dass es Leute gibt, die jetzt schon aktiv darunter leiden. Also ich glaube, wir leiden alle unter der Verschlimmerung des politischen Diskurses, aber so grundsätzlich gibt es ja Menschen, die noch viel mehr attackiert werden. Also ich werde schon auch ordentlich beleidigt und auch bedroht, aber sozusagen, wenn ich Migrationshintergrund hätte, wäre es sicherlich noch 10-mal schlimmer. Genauso geht es ja irgendwie Politikerinnen mit Migrationshintergrund geht es noch mal schlimmer als Politikerinnen im Generellen und so. Also da eben auch darauf zu achten, dass es Menschen gibt, die das schon viel mehr trifft und dass es eben nicht bei manchen nur der, ich sag jetzt mal, der nervige Onkel am Weihnachtstisch ist, ja, wo man sich das irgendwie ein, zweimal mehr anhört und dann
es
sagt
immer,
man,
es
Mensch,
ist immer der Onkel.
Ja, das ist das beliebteste Beispiel. Ich nehme das jetzt auch so generisch und nutze das einfach und rede nicht von meinen Familienmitgliedern. Es gibt einfach Leute, die sind davon aktiv betroffen und da denen auch, also ich habe noch nie so viel, wie ich mache das jetzt seit 4,5 Jahren AfD als Thema und ich habe noch nie so viele besorgte Nachrichten bekommen. Also mir wird nicht unbedingt Alarmismus vorgeworfen, ich kriege eher das andere mit, dass sich Leute wirklich Sorgen machen. Ich habe noch nie so viel Fragen bekommen, was kann man denn machen? Und ich habe noch nie so viel, bei uns in der Familie ist das und das, was soll ich, also wie kann ich damit umgehen und wer braucht jetzt eigentlich wirklich Unterstützung und so. Und man kann nur bei der Grundregel bleiben, wenn man menschenfeindliche Dinge hört, egal in welcher Auslegung, muss man was sagen, weil sie sich sonst verbreiten. Und das ist eigentlich auch egal, ob das jetzt ein AfD-Sympathisant oder sonst wer sagt, ja. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, wie wir irgendwie... demokratisch aus der Nummer rauskommen, sozusagen.
Wer sind deiner Meinung nach die Mäuerinnen, ich glaube, das Wort gibt es nicht, und Maurer dieser Brandmauer? Und wie kriegen wir die wieder stabil, rauchundurchlässig und die Flammen lodern nicht mehr rüber?
Tatsächlich glaube ich, als allererstes Grund, also jeder Einzelne, also die Sorge, und auch das ist interessant, ja, also das Gefühl ist, es ist schon so weit, wir können als Einzelne gar nichts mehr tun. Und ich glaube, jeder Einzelne kann was tun, indem er eben privat widerspricht und auch dem, keine Ahnung, mit wem auch immer er vor 20 Jahren in der Schule war, wenn er bei Facebook, weiß man das noch nutzt, irgendwie sieht, dass der komische Sachen kommentiert, dann da irgendwas drunter schreibt und sagt, ey, jetzt chill mal oder wie auch immer, so muss das sein und das ist doch jetzt schon ein bisschen übertrieben und so. Und da in irgendeine Form von Dialog gehen. Und wenn der Dialog nicht funktioniert, ist dann tatsächlich, das zeigen zumindest alle Studien, ich hätte es gern auch anders, aber ist Ausgrenzung der einzige Weg? Ausgrenzung bedeutet dann eben zu sagen, nee, sorry, also mit diesen Positionen hier will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Oder auch eben im politischen Sinne gedacht, ja. Also dass dann eben man nicht sagt, ach, der eine, der ist schon okay und ja, der ist zwar auch im Thüringer Landesverband und damit halt irgendwie einer von den Höcke-Leuten, aber ich habe den jetzt noch nie einen Hitlergruß machen sehen und deswegen ist schon okay. Und auch diese Naivität irgendwie mal abzustellen, es gibt, ich weiß nicht, ob das, ich glaube nicht, dass das was Deutsches ist, aber es begegnet mir einfach auch so viel, diese Hoffnung immer, dass Leute nicht meinen, was sie sagen. Also das ist so ein bisschen, bei Donald Trump hat man auch den Fehler gemacht, so ja, der übertreibt halt ein bisschen oder der ist ein bisschen dumm oder wie auch immer. Nein, der wusste ganz genau, was er sagt. Er hat genau das versucht durchzusetzen als Präsident. Er würde es jetzt auch wieder tun, wenn er nochmal gewählt wird. Und wenn die AfD eben all diese Dinge äußert, die sie sagt und all dieses zum Beispiel, keine Ahnung, Björn Höcke sagt, Inklusion will er wieder abschaffen, weil gesunde Schulen, also gesunde Gesellschaft haben gesunde Schulen, Inklusion will er abschaffen. Dann sagt er eben, Kinder mit Behinderungen sind für ihn krank und gehören nicht in das normale System. So, ja. Das zu übersetzen ist unsere Aufgabe und das dann eben zu verbreiten in dem Sinne, dass wir es einfach berichten und dann eben zu sagen, okay, nee, sowas, das ist auch nicht gedeckt durch eine Behindertenrechtskonvention oder sonst was und das sind irgendwie die Menschenrechtsstandards, die wir haben wollen. Und dann ehrlicherweise, also Engagement, soziales Engagement hilft jedem. Also es gibt ganz viele Vereine, die sich wirklich gut auskennen über demokratiepolitische Arbeit, die Präventionsarbeit machen, die gerade auch vielleicht möglicherweise leider von den Sparmaßnahmen der Regierung getroffen sind, die vielleicht Spenden gebrauchen könnten, die sich freuen würden, wenn jemand irgendwie 2 Stunden die Woche sich einbringen könnte, was auch immer.
Erlaube mir abschließend eine alarmistische Frage. Den Beruf, den wir beide machen, als JournalistInnen, ist bedroht, wenn die AfD sehr viel Macht in Deutschland bekommt. Die Art und Weise, wie wir zumindest diesen Beruf machen. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die ihren Beruf auch im Sinne der rechten Sache gestalten können. Die dürfen, glaube ich, dann weitermachen. Spürst du das oder denkst du, das ist wirklich, das ist Quatsch? Darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Die Pressefreiheit, die steht stabiler als die Brandmauer.
Nee, die Pressefreiheit steht überhaupt nicht. Also wenn das so weit kommt und die AfD ein entscheidender Machtfaktor ist, dann haben wir große Probleme und die Pressefreiheit. Und also ich meine, ich persönlich, mir wurde schon gesagt, dass ich dann an der Laterne aufgeknüpft werde.
Ah, ich auch. Das hat, dann hängen wir nebeneinander an der Laterne.
Ja, genau. Bei mir war es jemand aus der AfD, der auch die Menschen kennen würde, dem man das zutraut. Davon ab, jeder makabre Scherz zur Seite. Nein, das ist relevant und auch deswegen finde ich es so schräg, wenn dann eben, also man kann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren, man kann auch sagen, vielleicht sollten wir nochmal gucken, wie der gut aufgebaut ist, ob der nicht an der einen oder anderen Stelle sparen kann. Ja, ich bin jetzt gar nicht, sage, okay, alles ist da tipptopp, ich ärgere mich auch über manche Programmentscheidungen oder wie auch immer, aber ich habe halt nicht den Anspruch zu sagen, nur weil mir was nicht gefällt, will ich das so nicht. Aber wenn dann sozusagen auch aus der CDU und auch aus der FDP hier wieder, das klingt jetzt wieder wie die linksgrün versiffte Journalistin, aber ich sag's trotzdem,
wenn alleine, die dann dass wir uns schon rechtfertigen und erklären, ich finde das schon, ich finde das so krass, dass, ja, ich finde das furchtbar. Aber erzähl weiter.
Es ist also genau, es wirkt halt etwas einseitig bei manchen, die das aber eben auch so hören wollen. Aber nein, um zum Punkt zurückzukommen, ich finde, zu sagen, naja, hier, das ist ja alles Schund, was die machen, oder wir müssen den so großmöglich abbauen oder auch nur diese subtile Kritik da von Friedrich Merz beim Parteitag, hier sind ja jetzt so irgendwie viele verschiedene Journalisten da. Und braucht man die alle, wenn der gleichzeitig darauf pocht, dass es regionale Angebote gibt, was sich widerspricht. Das ist schon schwierig, das immer alles über einen Kamm zu scheren.
Okay. Ich danke dir, dass du mit mir an diesem letzten Sommersonntag, wahrscheinlich ist es der nicht der letzte Sommersonntag, sondern sagen wir ja seit 3 Wochen.
Goldener Herbst.
Das ist der, ja, mit mir dieses Gespräch geführt hast und wünsche dir noch einen schönen Restsonntag. Und wir sprechen bestimmt nochmal wieder, bin ich mir ziemlich sicher.
Gerne, danke dir für die Einladung.